Russland und die USA sitzen an einem Tisch und reden miteinander über den Krieg in der Ukraine. Das ist im Prinzip erst einmal eine gute Nachricht, aber die Sorgen um einen ungerechten Deal auf Kosten der Ukraine wiegen stark. Die Münchner Sicherheitskonferenz mit der Rede des US-amerikanischen Vizepräsidenten Vance, die hat deutlich gemacht, die Zeiten der uneingeschränkten Solidarität zwischen den USA und Europa, die sind ganz klar vorbei. Wir erleben jetzt die wahre Zeitenwende. Weder Präsident Zelensky noch ein Vertreter der EU sind bisher eingebunden in die Vorbereitungen für einen möglichen Waffenstillstand oder gar Frieden. Die Europäer sind wach geworden, haben sich am Montag in Paris versammelt. Es geht um Sicherheitsgarantien und möglicherweise auch um europäische Soldaten in der Ukraine. Große Fragen, auch im deutschen Wahlkampf. Trumps Deal mit Putin, Europa nur am Katzentisch, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Kathryn Klüver-Eschbluck ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und Expertin für die Beziehungen zwischen der EU und den USA. Ich begrüße Ina Ruck, langjährige ARD-Korrespondentin. Bis Dezember war sie Studioleiterin in Moskau und davor auch in Washington. Egon Rams ist bei uns, General AD des Heeres der Bundeswehr, von 2007 bis 2010 Befehlshaber des Allied Joint Force Command in Brunssum und somit einer der ranghöchsten deutschen Soldaten in der NATO. Thomas Wiegold ist Journalist mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik. Er schreibt den Blog Augen geradeaus und ist einer der Hosts des Podcasts Sicherheitshalber. Herr Rams, die Ereignisse überschlagen sich ja gerade so etwas. Man weiß, kommt gar nicht hinterher und seit der Münchner Sicherheitskonferenz gar nicht mehr. Jetzt hat heute Donald Trump gesagt, Zelensky sei ein Diktator ohne Wahlen und es gäbe in der Ukraine eine Führung, die den Krieg zugelassen hat. Also er gibt sozusagen der Ukraine die Schuld. Wie empfinden Sie das, diese Äußerung?
Also leicht wirklichkeitsfremd, um das mal so einfach zu formulieren. Ja, die Ukraine hätte Präsidentenwahlen haben müssen, die stehen an. Aber sie gehen aufgrund der Verfassung, sind sie nicht durchführbar. Und aus dem Grunde bleibt praktisch der Präsident, der amtiert, in seinem Amt. Erste Aussage. Zweite Aussage, ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass Putin, dass Russland am 24. Februar vor 3 Jahren die Ukraine angegriffen hat und überfallen hat. Und von daher ist Zelensky sicherlich nicht derjenige, der den Krieg angefangen hat. Was Trump vielleicht deutlich machen will, ist, dass man hätte versuchen müssen, mit Putin oder mit Russland zu dealen, in seinem Sprachgebrauch zu dealen. Im Dezember hat Putin diese strategischen Forderungen gestellt, wo er seine Schreiben an die NATO und an die USA geschickt hat. Die hat er im Februar noch mal wieder neu aufgelegt. Und vielleicht reicht die kurze Feststellung, dass Putin bisher von diesen strategischen Forderungen, die er damals gestellt hat, noch kein Jota abgerückt ist. Die stehen immer noch im Raum. Und das ist praktisch das Ende der Ukraine.
Also der NATO.
Dann in der Konsequenz möglicherweise auch der NATO. Ja.
Kommen wir gleich natürlich ausführlich drauf. Frau Ruck, wie muss man sich vorstellen, dass jetzt in Russland sozusagen die Sektkorken knallen? Also wie wurde das aufgenommen, auch dass Trump ja schon in dem Telefonat Zugeständnisse gemacht hat?
Als erster kleiner Sieg. Es wird gefeiert. Ich habe mit vielen Leuten dort gesprochen, die sagen, es ist, also Menschen, die das anders sehen, die sagen, es ist kaum zum Aushalten, wie auch im Fernsehen die Situation also wirklich zelebriert wird. Es gibt allerdings auch die anderen. Es gibt die Medien, die man in Russland nur noch mit Internetumgehung lesen kann, wo Leute schreiben, die zum Teil gar nicht mehr im Land sind, die sagen, wartet mal ab. Wartet mal ab, ob das wirklich ein Sieg Putins ist. Bislang haben wir nur Worte gehört, aber wie das umzusetzen sein soll, was da vorgeschlagen ist oder was da im Raum ist, wissen wir noch gar nicht. Allein das Thema Waffenruhe, Putin hat das immer wieder ausgeschlossen, zuletzt im Dezember hat er sehr deutlich gesagt, er sehe gar nicht den Sinn einer Waffenruhe, zumal ja die Ukraine das nur nutzen würde, um sich neu zu gruppieren und um sich neu aufzurüsten. Also wie das jetzt plötzlich zustande kommen soll, das muss man tatsächlich erstmal abwarten. Also große Feierstimmung, aber auch Zweifel bei denen, die Kreml-kritisch sind.
Frau Klüver-Eschbeck, wir haben seit der Rede des Vizepräsidenten Vance, heißt es, das ist eigentlich so, dass das Ende unserer transatlantischen Freundschaft, stimmt das so? Das haben viele so kommentiert. Ist das, muss man das und dann jetzt sozusagen die Verhandlungen mit Putin, muss man das genau in diesem Zusammenhang sehen?
Na, es ist auf jeden Fall der absolute Vertrauensentzug und eine Freundschaft in Anführungszeichen, aber eben auch eine zusammengeschweißte Schicksalsgemeinschaft, die man aus der NATO vielleicht einfach symbolisch machen könnte, die ist im ersten Moment auf Vertrauensbasis gestellt, auf engen Absprachen, auf enger Koordinierung, auf Geheimdienstbasis. Wir wissen natürlich, dass der Präsident auch eben zum Beispiel Geheimdienstinformationen instrumentalisieren möchte, um das zu bekommen, was er möchte. Das stand schon im Raum. Jetzt haben wir die öffentliche Brüskierung der Europäer, die mit ihrer Unterstützung, die in Summe natürlich auch mit der wirtschaftlichen Unterstützung größer ist als die der USA, der Ukraine immer den Rücken gestärkt haben und vor allen Dingen auch für die Wahrheiten der Ukraine eingestanden haben. Wenn wir jetzt eben die sozialen Medien des US-Präsidenten sehen, dann ist das eine Umdeutung der Faktenlage und es ist eine Aufnahme der Prinzipien, die Wladimir Putin immer schon an den Tag gelegt hat, nicht nur natürlich große territoriale Einnehmungen der Ukraine, aber eben auch die Installation eines russischen Schattenkabinetts, wenn man so möchte, in Kiew. Und die Tatsache, dass das jetzt aus dem Mund des amerikanischen Präsidenten kommt, das ist übrigens für viele, übrigens auch gestandene Republikaner, wir haben es ständig in München gehört, republikanische Abgeordnete haben sich diese Wendung in den letzten 48 Stunden überhaupt nicht vorstellen können. Also das ist ein tiefer Bruch innenpolitisch, aber eben auch in der außenpolitischen Tradition der USA.
Ja, Herr Wiegelt, gibt es denn irgendetwas Positives daran, dass man sagen kann, wir haben alle so sehr darauf gewartet und alle warten ja, auch die Ukraine warten natürlich auf ein Ende dieses Krieges und wollen da natürlich diesen Krieg beendet, dass dieser Krieg endet. Also gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, ja, es macht, aber es ist erstmal gut, dass die zusammensitzen?
Also grundsätzlich sagt man ja immer, wenn sich Leute unterhalten, ist gut, dann wird nicht geschossen. Das gilt in diesem Fall nicht. Und das Problem ist einfach, dass man das Gefühl hat, zunehmend beide Seiten singen vom gleichen Blatt, sowohl die USA als auch Russland. Und das ist ja diese neue Entwicklung, die uns alle so verblüfft oder so irritiert. Wenn man was Positives sehen will, es gibt Leute, die sagen, dass Trump heute so um sich schlägt, heute ja nochmal einen drauflegt, deutet darauf hin, das läuft gar nicht so rund. Also dieser Deal mit seinem neuen Buddy Putin, der klappt halt nicht so einfach. Und deswegen versucht er, da nochmal richtig draufzuhauen. Das wäre eine positive Sichtweise.
Aber dann müsste er doch Richtung Putin hauen und nicht auf Selenskyj.
Nein,
das verstehe
Putin
ich nicht.
Hauen macht doch gar keinen Sinn. Natürlich auf Selenskyj hauen und sagen, dass das die Bösen sind.
Wie glaubhaft ist das, Frau Ruck, dass Trump Selenskyj da so angeht? Wie würden Sie die Position von Selenskyj da sehen?
Selenskyj ist der Schwächere in dem Fall, in diesem Dreieck. Und natürlich haut er auf den Schwächeren. Wenn wir uns an Trump 1 erinnern, die erste Amtszeit, da haben wir ja auch, ich will noch einmal zurück zu dem, wie man die Sache auch sehen kann, da gab es auch großes Entsetzen zu Beginn. Und dann war Trump derjenige, der die Sanktionen gegen Russland eingeführt hat, das, was Obama noch nicht gemacht hat. Trump war derjenige, der als Reaktion zwar, aber massenweise dort die Botschaftsmitarbeiter rausgeworfen hat, die russischen Spione an der Botschaft nach amerikanischer Sicht. Ich will damit nicht sagen, dass das auch jetzt alles anders kommt, aber auch hier ist noch längst die Messe nicht gesungen, denke ich.
Und ist das so ein Hebel, Trump, diese Sanktionen, wenn Trump da versprechen, also das Ende der Sanktionen verspricht?
Ich glaube, das ist das, was Putin von ihm will. Alles andere kann er in Putins Denken, erreicht er alles andere auch allein. In Putins Denken ist er im Krieg so weit vorangeschritten, dass er den Rest auch noch schafft. Da braucht er keinen Trump und keinen Waffenstillstand. Viele andere Dinge glaubt er, kriegt er auch alleine hin, aber die Sanktionen, er braucht die Sanktionen weg, er braucht das Geschäft mit den USA und eigentlich auch mit Europa.
Aber es gibt natürlich auch noch die persönliche Vergangenheit, die Donald Trump mit Herrn Selenskyj hat.
Absolut.
Das war im Grunde genommen des Pudels Kerns bei der ersten Amtsenthebung, nämlich also der Versuch, Donald Trump aus dem Amt zu hebeln. Da hat er faktisch noch mit Selenskyj, wenn man so will, eine Rechnung auf. Und wenn wir das immer wieder sehen, dass auch dieser persönliche Vergeltungsmodus überall mitschwingt. Denn wir erinnern uns daran, diesen berühmten Telefonanruf, wo er versucht hat, Herrn Selenskyj zu erpressen über die Freigabe der Javelins, damals noch eine jetzt vergleichbar kleine Waffengattung, aber wo es darum ging, dass natürlich geheime Informationen im besten Fall über den Sohn von Hunter Biden geliefert werden sollten und. Also diese ganzen Verkettungen, die da sind, das sind immer noch Dinge, die einen Donald Trump, also dass die Tatsache, dass er da bloßgestellt wurde, dass er sich eines Amtsenthebungsverfahren unterziehen musste, weil er da Zwang gemacht hat, so wie er in seinem imperialistischen Denken über seine eigene Präsidentschaft und überhaupt die Rolle amerikanischer Präsidenten im System nachdenkt, das schwingt da auch immer noch mit. Also wenn Trump in seinen Egoismen und seiner Eitelkeit etwas nicht mag, ist genau das. Und das schwingt da auch noch mit. Und jetzt Herrn Zelensky da kalt unter die kalte Dusche zu stellen, das ist vielleicht auch für ihn ein faktisch genüsslicher Moment.
Die politische Ebene, ich würde mal ganz gerne auch auf die militärische Ebene kommen, Herr Rams, weil manche sagen ja dann, wenn man dann noch mal redet, jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn die Militärs untereinander auch reden, dann funktioniert da ganz viel. Dann ist auch noch Verlass, und Vertrauen noch da. Ist das so oder ist auch das inzwischen, ist da auch da weniger Vertrauen?
Also wenn Sie sich heute mit deutschen Offizieren, hochrangigen Offizieren unterhalten und Sie nach Ihren Beziehungen zu amerikanischen Offizieren fragen, kriegen Sie sicherlich überwiegend positive Antworten. Mhm. Die Frage, die ich nicht beantworten kann in dieser Richtung, ist die Frage, wie weit macht man sich selber was vor? Oder entspricht das der Realität? Oder sind die amerikanischen Offiziere jetzt alle in Deckung gegangen, weil sie einen neuen Präsidenten haben? Ich vermute Letzteres. Ich sage das mal ganz einfach mit diesen Worten. Das ist eine schwierige, Beziehung.
Sind sie morgen noch da?
Das ist eine weitere Frage, Herr Wiegel, die sicherlich gestellt werden muss bei dem, was im Augenblick insgesamt in der amerikanischen Administration passiert. Das ist richtig. Mhm.
Und wie gefährlich ist diese Situation für Europa? Also ich habe gelesen, dass der Kreml-treue Politologe Michajew hat gesagt, man müsse Russland den Europäern klar machen, dass wir jetzt wirklich Brüssel, London, Paris angreifen können. Denn die Amerikaner würden nicht zur Hilfe kommen.
Damit drohen sie ja schon die ganze Zeit. Das hat ja auch Medvedev immer wieder gesagt. Er hat immer wieder vorgerechnet, in wie vielen Sekunden die Rakete in Paris ist oder in Berlin. Aber was die Russen natürlich wollen, das haben sie tatsächlich erreicht. Deswegen ist es schon auch ein kleiner Sieg für Putin. Der Keil in der transatlantischen Partnerschaft ist da. Wir haben jetzt eine neue transatlantische Partnerschaft, wenn man so will. Es gibt ja jetzt völlig neue Bündnisse plötzlich, also wenn man sich anguckt, was da die AfD macht. Aber der Keil ist da und dass man will Europa isolieren und man will Europa in eine Situation bringen, dass es sich auch wieder an Russland wendet und sagt, seid ihr unser Freund, weil der andere ist nicht mehr verlässlich. Das ist, glaube ich, eins der großen Ziele. Man nimmt Europa nicht ganz so ernst, offiziell, aber in Wahrheit nimmt man es sehr ernst, will es aber auf seiner Seite haben. Oder im anderen Fall ein neutrales Europa.
Wie ernst kann man denn Europa nehmen, sicherheitspolitisch? Muss man es nehmen?
Tja, wir haben uns ja alle über Jahrzehnte, wir sind alle damit aufgewachsen, dass diese transatlantische Partnerschaft eben nicht nur die Partnerschaft war, sondern auch die Rückversicherung. Das fängt beim Atomschirm an und bricht sich runter bis auf die fast schon taktische Ebene. Wie kommunizieren europäische Verbände, wenn es bestimmte Kommunikationsmechanismen der Amerikaner nicht mehr gibt, wenn es Aufklärungsergebnisse nicht mehr gibt, all diese Dinge. Also das Problem ist eigentlich, dass die Europäer in den vergangenen Jahren die Warnzeichen nie ernst genommen haben. Auf verschiedenen Ebenen nicht. Sie haben die Warnzeichen nicht ernst genommen, was ihre eigene notwendige Stärke angeht. Sie haben aber auch die Warnzeichen nicht ernst genommen, was einen möglichen Wegfall amerikanischer Unterstützung angeht. Also schon bei Trump 1 hätte man ja sich vielleicht vorstellen können, das geht alles so nicht weiter. Und das heißt ja nun nicht, dass man hätte gleich sagen müssen, tschüss USA, aber zumindest mal anfangen, darüber nachzudenken, wie man eigenen Transportraum und eigene Aufklärung und all diese Dinge vielleicht zumindest mal auf die Schiene bringt.
Warum? Also wenn ich das vielleicht ergänzen darf. Gerne. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Zeit, wo Trump seine erste Präsidentschaftsperiode gehabt hat, noch amerikanische Soldaten zusätzlich nach Europa verlegt worden sind. Die Entscheidung ist zwar zum Teil vorher gefallen, aber sie sind während der Trump-Zeit sind sie nach Europa verlegt worden. Auch die Aussage, die flotte Aussage, die NATO ist obsolet, die Trump mal gemacht hat, ist im Prinzip hinterher durch Handeln ein bisschen widerlegt worden. Ich sage das mal in dieser Form. Von daher kann ich auch mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz die große Überraschung bei vielen europäischen Politikern verstehen. Und ich finde das toll, dass ein Mann wie der Präsident Macron nun schon mit dem zweiten Versuch darauf reagiert, um die Europäer zusammenzukriegen. Das ist ja unser europäisches Problem, ist ja, dass wir ein Hühnerhaufen sind, schlicht und einfach so formuliert, wo jeder seine eigenen Interessen vertritt. Und das muss unter ein Dach kommen. Das verlangt starke politische Führung, die vielleicht Macron hätte leisten können, wenn man vorher bei seiner Rede an der Sorbonne oder bei Briefen, die er geschrieben hätte und dergleichen mehr, mal auf ihn eingegangen waren. Das waren die beiden Beispiele, die mir so einfallen, weil er in diesen beiden Fällen von der damaligen Bundesregierung nicht mal eine Antwort bekommen hat. Das muss man auch sehen.
Aber beeindruckt das zum Beispiel den russischen Präsidenten Putin, wenn die Europäer sich treffen?
Ich wollte gerade sagen, Presseerklärungsdruckmaschine, schrieb heute ein russischer Politologe und nannte so die EU und hat gesagt, mehr als Presseerklärungen kriegen die doch nicht auf die Reihe. Das ist jetzt nun sehr ungerecht, finde ich, weil da doch eine ganze Menge auf der Reihe ist. Aber man hat sich wirklich darüber lustig gemacht, dass es immer diese Solidaritätsbekundungen gegenüber der Ukraine gäbe, dann aber ja doch man viel zu schwach sei. Man hat das natürlich hat das sehr schief dargestellt, aber das ist die Häme und man tut so, als nehme man es nicht ernst. Aber ich glaube, insgeheim hat man doch ein Rieseninteresse an Europa und ist sich auch nicht so ganz sicher, was da noch kommen könnte. Und man sieht ja schon, dass es ein Hühnerhaufen ist. Man sieht aber auch, dass in den Hühnerställen doch eine ganze Menge steht an Technologie, an Waffen und auch an Bereitschaft, wenn sie auch nicht koordiniert ist.
Das ist aber vielleicht noch mal die Annäherung bzw. dann der interne Widerspruch bei den Amerikanern. Denn ein hier weit bekannter Einflüsterer von Donald Trump, nämlich der ehemalige Botschafter in Deutschland, Rick Grenell, sagte sehr lapsig ständig in Hintergrundgesprächen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, naja bitte, also hate to say I told you so, seit 10 Jahren hätte das laufen können. Das ist euer Eigenverschulden, dass wir euch da jetzt ausliefern. Genau, also er sagte, die Europeans are all talk and no action. Ja, ganz klar, also eine ganz klassische Cowboy-Mentalität. Genau. Und so einigen sich jetzt gerade die Narrative, trotz der richtigen Faktenlage, die Sie beschrieben haben, trotz der Tatsache, dass amerikanische Truppen nicht abgezogen sind, steht ja auch wieder im Raum, dass 20.000 Truppen in Deutschland verlegt werden sollen. Aber anders, als wir das in der ersten Trump-Amtszeit hatten, war das eben nicht der Fall. Das sind all die Dinge, die in der Tat hätten vorbereitet können werden, auch aus dem Bundeskanzleramt, die Landeschefs Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Württemberg mal zusammenholen und zu sagen, wie könnte es denn eigentlich sein und dann aber eben
die
in Absprache.
Auch ein ganz klares wirtschaftliches Interesse haben,
ganz genau,
alleine Rheinland-Pfalz Soldaten.
Genau, ganz klar mit den Polen absprechen. Unser Kerninteresse als Europäer muss sein, dass die kinetischen Bodentruppen, dass sie bleiben, aber dann gehen sie vielleicht nach Polen und wir müssen gucken, wie wir das wirtschaftlich auffangen. Also diese Dinge hätten in der Tat zusätzlich zu anderen Komponenten vorbereitet werden können. Das hat man sehen können, aber die Tatsache, dass sich jetzt diese Stimmen so angleichen, das ist eben auch schon eine Hausnummer.
Aber trotzdem, ja, Herr Rams
nochmal. Ja, vielleicht noch als Ergänzung dazu. Vor 10 Jahren wurde ja die Krim annektiert mit den kleinen grünen Männchen und begann die militärische Auseinandersetzung in Donbass, wo Putin ja gesagt hat, russische Soldaten sind da nicht. Und bei der großen Pressekonferenz kurz vor Weihnachten hat er gesagt, natürlich sind da russische Soldaten.
Poroschenko hat die Pässe der russischen Soldaten mit auf die Sicherheitskonferenz gebracht.
Richtig, so. Und das ist die Situation. Wir haben 10 Jahre liegen lassen. Genau. Europa, Deutschland hat 10 Jahre liegen lassen, um sich auf eine solche Entwicklung vorzubereiten. Sondern wir haben weiter uns die Welt so vorgestellt, wie wir sie gerne gesehen haben, nämlich für uns positiv und positive Entwicklungen und dergleichen mehr.
Wen machen Sie dafür verantwortlich?
Viele europäische Politiker, aber auch die damalige Bundesregierung in Deutschland, gibt es überhaupt keine Frage. Das ist so. Das ist eine ganz einfache Tatsache in meinen Augen, dass man sich darauf hätte einstellen können. Und das, was man angefangen hat mit dem Angriff der Russlands auf die Ukraine und der Rede zur Zeitenwende im Februar vor 3 Jahren, das hätte eigentlich schon im Jahr 2014 beginnen müssen.
Dann da war es aber sicherlich kein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass es nötig war.
Wofür haben wir Politiker? Wir haben die Politiker dafür, dass sie der Bevölkerung ein wahres Bild vermitteln. Wir haben mit diesem gleichen Problem, haben wir 20 Jahre lang Afghanistan bestritten.
Okay, da gab es noch keine Social Media und noch keine sehr erfolgreichen hybriden Aktionen der anderen Seite. Also ist schon schwierig durchzusetzen, glaube ich.
Ja, und wie sehr wird denn jetzt ein wahres Bild vermittelt, Herr Wiegold? Und wie groß ist denn die Bedrohungslage? Denn wenn man sagt, die Amerikaner ziehen sich ein Stück zurück, wir wissen nicht genau, ob alle Soldaten hier bleiben, alle amerikanischen. Also was heißt das? Wir sind abhängig von dem Schutz der USA.
Wir sind abhängig. Also ich habe gerade schon gesagt, Nuklearschirm auf jeden Fall. Aber auch wenn wir das runterbrechen auf so einen taktischen Level. In Litauen ist nicht nur diese deutsche Kampfgruppe, die Brigade ja noch gar nicht, die soll ja kommen, sondern auch jeweils immer ein amerikanisches Kampftruppenbataillon. Wenn das einfach rausgelöst wird, weil die Amis sagen, das schicken wir, weiß ich nicht, nach Guam oder sonst wo, Südostasien, dann ist das weg. Das Gleiche irgendwo in Polen, in größerem Maßstab, weiter südöstlich. Also an dieser ganzen Ostflanke der NATO stehen überall irgendwo amerikanische Truppen. Und wenn die einfach gestrichen werden, dann sind die erstmal schon mal weg. Und dann müssen die Europäer gucken, wie sie es ausgleichen. Dass die Amerikaner, dass die USA, ich denke, wir sollten uns angewöhnen, nicht die Amerikaner zu sagen, ja, denn die Kanadier und die Mexikaner spielen auch eine Rolle.
Ja. Die Amerikanerinnen gibt es ja auch noch.
Entschuldigung, also, dass die USA Einrichtungen wie Rammstein zum Beispiel streichen, auflösen, das ist nicht zu erwarten, weil das dient ihren globalen Interessen, Drehscheibe für Nahost und so weiter.
Auch nicht aus dem gleichen Grund wegen Afrika.
Wegen Afrikom, Grafenwöhr als größte Ausbildungseinrichtung. All sowas wird bleiben, aber diese Chinesen, die Kampftruppen, dann ist halt nicht mehr, sitzen Truppen in Bayern, in Filzeck, die bei Bedarf nach Polen fahren. Ja. Die sind dann alle weg. So. Und das sind alles Dinge, die die Europäer, die die europäische NATO merkt, und die sie eigentlich ausgleichen muss und sich die Frage jetzt stellt, ja, wie eigentlich?
Die Frage ist es überhaupt möglich, Herr Rams, dass wir uns selber, dass wir ja die Bundeswehr und die anderen europäischen Armeen so schnell so stark werden, um eventuell die amerikanischen, die US-amerikanischen Truppen da zu ersetzen?
Also kurzfristig nein. Klare Antwort. Mit einem mittelfristigen und langfristigen Zeitraum müsste man die Soldaten der europäischen NATO-Mitglieder und die EU-Staaten etwas anders organisieren, anders aufstellen, die entsprechenden Stäbe da reinsetzen, wobei wir die auch von der NATO weiter nutzen könnten. Die NATO wird ja nicht aufgelöst. Selbst wenn die Amerikaner austreten, verschwindet die NATO ja nicht im Nirvana. Gerade auch nicht nach dem Beitritt von Schweden und von Finnland in den letzten Jahren. Von daher sage ich mal, ja, es sind auch genügend Bataillone da. Nicht immer technologisch hervorragend ausgerüstet. Da fehlt uns im Vergleich zu den Amerikanern einiges, kann man nicht anders sagen. Aber wenn man dieses anders organisieren würde und da ein gemeinsames Kommando stellen würde und dergleichen mehr, dann reden wir auch über mehr als 1 Million europäische Soldaten, die zur Verfügung stehen könnten, um sich gegen Russland, einen Angriff Russlands zu verteidigen. Aber die arbeiten zurzeit nicht zusammen. Und da muss man jetzt auch glasklar sagen, die Europäische Union spielt in dieser Frage keine Rolle.
Das ist bitter, klingt das. Frau Ruck, jetzt heißt es oft, dass, dass Putin sich jetzt stark fühlt und weiter halt eben aufrüsten kann. Also was könnte ihn beeindrucken, davon vielleicht abzusehen?
Ich sehe nichts. Ich sehe im Moment tatsächlich nichts. Also sein kurzfristiges oder mittelfristiges Ziel ist es sicher, militärisch die Ukraine zu kontrollieren, egal in welcher Form. Ob das in Form einer Marionettenregierung ist, ob das in Form einer völligen Unterwerfung ist, das sind erstmal Kleinigkeiten. Aber das ist sein Ziel. Alles andere wäre für ihn auch schwer vermittelbar, glaube ich. In seine Bevölkerung, dass die sind wirklich so beschallt und so, ich will das böse Wort gleichgeschaltet nicht sagen, obwohl sie das im Prinzip fast sind, in Richtung, wir müssen die bösen Ukrainer bekämpfen, weil Faschisten und was weiß ich was alles und die sind doch eigentlich wir. Das verfängt, er kommt da nicht raus. Das ist, wäre für ihn eine Niederlage. Ich glaube, das ist das Ziel, was er hat. Was er jetzt mit solchen Verhandlungen erreichen kann, sind zum Beispiel Sanktionserleichterungen. Das kann er gut gebrauchen. Aber ich sehe ansonsten kein großes Interesse, aus seiner Sicht auch keine Notwendigkeit, da jetzt irgendwas in Richtung Waffenruhe oder gar Frieden zu erreichen.
Gibt es denn tatsächlich Anzeichen dafür, Herr Wiegold, dass Russland, also Verteidigungsminister Boris Pistorius hat das schon gesagt, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, eben weiterzugehen als die Ukraine?
Ja, das hat nicht nur Pistorius gesagt, hat auch der Generalinspekteur gesagt, Carsten Breuer. Also die stützen sich dabei auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse auf auch teilweise offen zugängliche Berechnungen, dass wir nämlich sagen, die russischen Streitkräfte wachsen personell und materiell trotz des Krieges so auf, dass eben diese Zahl 2029, die ist gegriffen. Die ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, denn zu glauben, auch das macht Pistorius ja auch deutlich, zu glauben, jetzt haben wir diese 4 Jahre Zeit und können mal gucken. Das ist ja nicht der, das ist ein Umkehrschluss, der ist nicht gültig. Das ist der Punkt. Also wir wissen es nicht, ob die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass Putin sagt, die Europäer seid so schwach, ich kann jetzt das machen, was ich möchte, das, und keiner rechnet wirklich mit dem großen Panzerbreitkeilangriff, sondern eher die Vermutung, wir testen mal die NATO an einer Stadt wie Narva,
das ist
an der estnisch-russischen Grenze.
Ja.
Nehmen die Stadt ein, die an NATO, was macht du denn
wo
dann?
Wo sehr viele Russen sind.
Wo die überwiegend russischstämmige Bevölkerung.
Da könnte man sagen, man hilft denen.
Genau, heim ins Reich. Holt sie heim ins Reich.
Genau.
Und was macht dann die NATO? Ja. Und die NATO macht eventuell nichts.
Was müsste die NATO dann tun? Spielen wir es mal durch.
Also das ist der Fall, der typisch wäre für den NATO-Artikel 5-Fall des Washingtoner Vertrages. Mhm. Und da müsste die NATO reagieren, wobei ich vorsichtig darauf hinweisen möchte, der Artikel 5 ist ein sehr guter Artikel, aber er verpflichtet ja nicht alle NATO-Staaten dann entsprechend zur Beistandsverpflichtung.
Genau, nicht automatisch.
Das muss man wissen. Mhm. Das heißt, dann wird national bei den einzelnen Regierungen entschieden, wir beteiligen uns oder wir beteiligen uns nicht. Und da muss man sehen, wie in einem solchen Falle die Reaktion ist und ob tatsächlich wirklich alle NATO-Mitgliedstaaten, sprich 32, mitkommen.
Mhm. Aber es würde auch reichen, wenn jetzt nur einige mal, wenn jetzt ein paar sagen würden, wir beschützen jetzt die Stadt, oder wie funktioniert das dann?
Das wäre in meinen Augen ein Teilerfolg für Putin, einfach aus dem Grunde, weil er damit die Axt in die NATO reintreibt, was er zurzeit zwischen USA und Europa mit der Hilfe von Präsident Trump versucht, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist halt eben, der probiert es ja auch innerhalb von Europa, wo er entsprechende Gefolgsleute hat, die bisweilen dann halt eben auch ihm zum Munde reden und das tun, was er gerne möchte und dergleichen mehr. Und Europa hat ja in den ersten beiden 2,5 Jahren, würde ich sagen, des Ukraine-Krieges, dadurch bestochen, dass sie praktisch eine geschlossene Front gebildet haben. Und wenn diese Front anfängt zu bröckeln, dann hat Putin die nächsten Teilsicherung.
Vor einiger Zeit gab es eine Umfrage in europäischen Staaten, genau in dem Fall, Estland wird angegriffen. Wer soll dein Land sich beteiligen, wurden die Leute gefragt. Und die geringste Zustimmung war tatsächlich in Deutschland. Und diese Umfrage wurde auch hoch und runter durch die russischen Medien gespielt. Und man hat dann immer wieder gesagt, guck mal, die wären ja leichte Beute, aber das so im Witz erzählt. Ne? Also machen wir natürlich nicht, aber guck mal, sie würden es ja nicht mal machen wollen. Also das ist schon zumindest im Bewusstsein der Leute. Ich würde mich bei dieser Zahl 29 auch komplett zurückhalten. Ich kann mir das nicht vorstellen im Moment. Die sind mit der Ukraine beschäftigt und auch noch eine ganze Zeit. Aber sie haben natürlich ihre Rüstungsindustrie in 3-Schicht-Betrieb laufen, was auch zur Vollbeschäftigung ja geführt hat. Es fehlen Arbeitskräfte sogar mittlerweile.
Und obwohl es natürlich russische Gefallene gibt, viele gibt, genau. ist die Unterstützung des Krieges nach wie vor groß.
Das ist nicht so richtig rauszufinden. Man kann schlecht Umfragen machen in so einem Klima, aber ich denke auch, sie ist auf jeden Fall, hat er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Wie hoch diese Mehrheit ist, ist schwer zu sagen.
Ich würde auch noch einen Punkt anfügen. Ich glaube, nochmal zu sehen auch, dass natürlich, selbst wenn es ein Waffenstillstand gäbe, dann werden die Testballons, die wir jetzt ja übrigens überall sehen, Stichwort Cyber, Stichwort Hybride, Stichwort Sabotage, teilweise auch der krudesten Art, die würden weitergehen. Wir haben gesehen, im letzten Jahr 267 Milliarden Euro kostet das die deutsche Wirtschaft im Jahr. Das war nochmal ein Sprung um 30 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Cyberangriffe, die wahnsinnig hochschnellen, aber die zum Teil dann nicht dazu führen, dass es irgendwie, dass dann wirklich attackiert wird, sondern es wird nur geguckt, kommen wir rein in die Systeme. Es reicht ja schon. Also wenn Herr Peskow dann als Antwort auf die Bereitstellung der Attackums sagt, so jetzt sind aber Militärbasen der Amerikaner in Deutschland und Europa mögliches Ziel. Auch die Wassersysteme einer schönen Stadt wie Berlin vielleicht. Also was sich hier ja durchzieht, war ja nochmal der Punkt, die Europäer müssen ja 2 Dinge gleichzeitig leisten. Sie müssen sich selber verteidigen können und sie müssen nach vorne signalisieren können, dass sie Abschreckungskapazität haben, die nicht weiter auch Vorlage gibt. Und was wir sehen werden, ist, dass sich diese Dinge natürlich, alles, was unter Artikel 5 oder der Fragestellung um Artikel 5 bleibt, dann ist nicht genau richtig. Das wissen wir aus dem 11. September, dass es dann eine Abfrage gibt. Alles, was darunter bleibt, wird natürlich weiter ausgespielt werden. Denn das sind alles Testballons, die an Wladimir Putin weitertreiben wird. Die Bewaffnung der Migrationsfragen, Finnland, das haben wir überall gesehen. Und das heißt, in der Abschätzung der gesamten Bedrohung müssen wir das auch viel weiter sehen als die möglichen kinetischen Bedrohungen, die dann kämen.
Jetzt reden wir ja vor allen Dingen jetzt über die militärische Fragen, die Fragen, wie gut Europa dasteht, wie gut Russland dasteht, ob die USA uns schützen. Stellen wir uns doch mal vor, im positiven Sinne, es gäbe einen Waffenstillstand, ein Abkommen zwischen Putin und Trump. Gibt es nicht eine Möglichkeit, auch irgendwo einen Frieden miteinander, einen Umgang miteinander zu sichern auf einer anderen Ebene? Oder ist das komplett naiv?
Naja, wenn Sie es schon sagen.
Weil es geht ja auch um Wirtschaftssanktionen,
klar,
all um das.
Aber wenn Sie schon sagen, es gibt ein Waffenstillstand, ein Abkommen zwischen Putin und Trump. Das ist genau der Punkt.
Genau.
Wenn es jetzt ein Abkommen zwischen Putin und Zelensky gäbe oder zwischen Russland und der Ukraine, ohne es an Personen festzumachen. Wenn es ein Abkommen gäbe zwischen Russland und Europa, in welcher strukturellen Form auch immer, dann würde ich sagen, können wir drüber reden. Aber zwei Buddies, die einen Deal machen, da sehe ich eigentlich nicht. Und dann sollen die Europäer die Scham aufsammeln. Also das verstehe ich nicht.
Und ja, vor allem die Ukraine überhaupt nicht beteiligt, der Hauptleidtragende ist. Ich frage mich noch immer, einer dieser Punkte, in denen man da ja offenbar zusammenarbeiten will, war ja sogenannte gemeinsame geostrategische Interessen. Mhm. Ich frage mich immer, wo die eigentlich sind. Mhm. Weil wenn man sich alleine Gaza anschaut, ne, zum Beispiel, also der Umgang, also die Russen haben ganz klar gesagt, unter einer Zwei-Staaten-Lösung geht dort gar nichts. Und Trump schwadroniert von einer Riviera am Mittelmeer. Oder wenn man sich den Umgang mit China anguckt, was Trump will, ist Russland von China lösen. Das will aber Russland in gar keinem Fall. China ist sein Rettungsanker. Es gibt überhaupt keine gemeinsamen geostrategischen Interessen da. Ich wüsste gar nicht, wo die sein sollen, außer dass man auf die Europäer gerne gemeinsam eindrischt gerade. Es sind so viele offene Sachen, wo ich immer denke, nochmal, die Messe ist noch längst nicht gelesen. Ja. Wer weiß, was da noch rauskommt.
Das Problem ist vielleicht, wir sind über Jahrzehnte immer von einer Rationalität im außenpolitischen Verhalten ausgegangen.
Genau.
Und wir erleben seit ein paar Wochen, dass diese Rationalität im selbst Putin ist bei allem, was er tut, irgendwo rational.
Absolut.
Eine Rationalität, die uns vielleicht nicht gefällt, die wir nicht nachvollziehen können, aber sie ist rational. Bei Trump und auch bei seinen Gefolgsleuten, das haben wir ja vergangene Woche erlebt, nicht? Dann kommt der US-Verteidigungsminister und sagt, naja, ihr seid auf euch allein gestellt und Truppen gucken wir mal. Am nächsten Tag, nein, mit den Truppen ist so nicht gemeint. Der Außenminister sagt, naja, wir haben ja schon gemeinsame Interessen. Der Außenminister sagt, alles egal, es geht gar nicht um Russland, es geht um eure nicht vorhandene Demokratie. Also wo ist da Rationalität? Und das macht es so schwierig.
Ich glaube auch, dass Herr Putin sich über diese möglichen Alternativen, die gegebenenfalls im besten Fall, und das würde ich ähnlich in Frage stellen, strategisch geplant werden, denn da ist allein die diplomatische, womögliche Elite der Trump-Regierung noch nicht fest genug im Sattel. Also das sind keine Pläne von Eldridge Colby im Übrigen, Russland von China zu trennen, sondern also das ist einer der Chefberater im Pentagon inzwischen. Aber diese Strategie, die wird in jedem Fall nicht vergemeinschaftet und nicht geteilt. Aber aus diesem Chaos, und das wissen wir aus dem KGB-Profi Wladimir Putin, der guckt sich diese ganzen Spielereien an und lehnt sich zurück und guckt, lotet da die verschiedenen Optionen aus. Ein Wirtschaftswachstum über 3%, das kriegt er nicht hin, wenn er die Chinesen nicht im Rücken hat. Und wenn es da nicht Umdeutungen gibt der Chinesen, wie sie ihre Allianz mit den Russen nach vorne spielen. Auch das haben wir in München gehört. Also diese Dinge wird Herr Putin für sich zu nutzen wissen. Und die Kurzfristigkeiten und die Cowboy-Mentalität, die ins Weiße Haus eingezogen sind und die nicht eingeschränkt werden von anderen Stimmen, zum Beispiel aus dem US-Kongress, die wir alle in München gehört haben, aber die überhaupt keine Rolle spielen, das wird jetzt eben, genau, das müssen wir, ne, wir hatten früher den Spruch, der Letzte, der etwas zu Donald Trump sagt, das ist das, was aus dem Mund des Präsidenten kommt. Und jetzt stehen da eben ganz andere dahinter, Menschen rum, ne? Quote-unquote bei der ersten Amtszeit. Ja. Und das macht es gefährlich.
Also wenn man dann, Herr Rams, muss man davon ausgehen, dass wir sagen, wir sind am Beginn einer neuen Weltordnung?
Ja, ich hoffe nicht. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Sie sprachen davon, wir haben bisher nur viel über militärische Dinge geredet. Also Cyberkrieg, Krieg, aber und hybrider Krieg ist keine reine militärische Sache. Die wirkt sich auf die Wirtschaft aus, die wirkt sich auf die allgemeine Politik aus, sie wirkt sich auf das Befinden unserer Bürger aus und dergleichen mehr. Die merken es nur manchmal nicht, das ist das Problem mit dabei, weil wir da vielleicht zu wenig aufklären.
Aber vielleicht dazu noch mal kurz, weil es gibt ja schon auch eine Menge Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, die sagen, ja, mit all den Waffenlieferungen heizen wir den Konflikt an und das ist nicht richtig und wir müssten uns auf eine andere Art versuchen, das zu befrieden. Also die Sorgen gibt es ja. Die Stimmen.
Ja, wobei dann die Frage, ob das Rezept, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, dann ein begangbares Rezept ist, weil wenn das passiert, wenn die Amerikaner das machen, wenn es die Europäer dann auch noch tun würden, führt sicher zum Untergang der Ukraine und dann sind die vielen 100.000 Toten, die in der Ukraine gefallen sind, sind umsonst gefallen. Ich mag den Begriff umsonst nicht, aber trotzdem. Erste Aussage, zweite Aussage. Ich glaube, wir können dann davon ausgehen, wenn Russland in der ganzen Ukraine die Macht übernommen hat, eine willfährige Regierung da ist, die Ukraine demilitarisiert worden ist, auch eines der strategischen Ziele vom Dezember 21, dann machen sich noch mehr Ukrainer auf den Weg und ich weiß auch, wo die hinwollen, zumindest ein großer Teil. Von daher, wir kriegen damit auch ein eigenes Problem, das ist der eine Punkt dabei. Und zweitens, wenn Putin das gewinnt, in dem Sinne gewinnt, dann bedeutet das auch, dass Putin damit letztendlich mehr Appetit auf andere und weitere Dinge bekommt. Und ich sehe da, was Putin angeht, im Augenblick keinerlei Begrenzung. Das ist das Problem dabei.
Gibt es irgendetwas, Frau Ruck, was die Europäer jetzt tun könnten? Zum einen, dass sie auch mitgehört werden. Es geht ja um die Frage Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Gibt es irgendwelche Mittel, wo Sie sagen, das wäre ein guter Anpack?
Bei Putin sinnlos. Also der hat sein Ziel und da ist es völlig egal, was Europa macht. Bei Trump ja. Der Letzte, der mit ihm spricht, den wiederholt er. Ich habe auch Trump mit Zelensky zwischenzeitlich anders erlebt. Die haben ja auch ein ganz gutes Verhältnis gehabt, eine Zeit lang. Also diese Rachegefühle, die Sie eben ansprachen, die er da jetzt möglicherweise hat, waren ja offenbar nicht da. Die hat ihm jemand wieder ins zurückgerufen. Also ich glaube, man muss Trump erklären, dass er sehr schnell als Verlierer dastehen kann. Auch wenn er Europa aufgibt. Weil wenn wir über Make America Great Again und über geostrategische Einflusszonen sprechen, dann muss man ihm einfach erklären, du hast eine, und zwar eine ganz wichtige, und die bist du gerade dabei zu verscherbeln.
Die Einflugschneisen wären auch übrigens anderswo. Also Marco Rubio, auf den viele westliche Alliierte ja noch viel gesetzt haben, der war ja übrigens einer der Autoren des Gesetzesvorhabens, die NATO gesetzlich abzusichern, wenn man so will, im US-Kongress, dass dann eine Zweidrittelmehrheit geben müsse, bevor die USA aus der NATO austritt. Ja. Der sagt aber dann natürlich in der Konsequenz von Riad, natürlich müssen die Europäer am Tisch sitzen, denn die 16. Sanktionspaket packt natürlich hier Sanktionen auf den Tisch, die dann, und das impliziert er, die dann ja weg müssten. Und wir sind auch gewillt, dann da auf Europa einzuwirken. Also nochmal, es kommt jetzt gerade von allen Seiten. Das heißt, umgekehrt muss eine europäische Diplomatie genau schauen, wie sie wann, mit wem, mit welchen Mitteln und welcher Sequenzierung spricht und vor allen Dingen auch mit welchen unterschiedlichen Angeboten. Und das ist ein Paradestück für europäische Diplomatie, die wir in diesem Sinne noch nie wirklich komplett durchgespielt haben. Siehe die Pressekonferenzen nach Paris. Also die Tatsache, dass es da jetzt eine
Polen und Baltik die kommen zum Beispiel nicht dabei.
Genau, wo es jetzt also eine ganz starke Disziplin geben muss, besonders übrigens von dem Portparol, wenn man so möchte, der es eigentlich sein sollte, Donald Tusk, der mit Sicherheit am meisten Gehör finden kann in dieser Riege, wenn man so möchte, derer, die jetzt für Europa Verantwortung tragen.
Ich würde ganz gerne mal auf die Sicherheitsgarantien kommen, Herr Wiegel, und die Frage, ob Europa was anbieten kann. Da wird ja jetzt dann darüber gesprochen. Wäre das möglich, dass europäische Friedenstruppen in der Ukraine den Waffenstillstand, den Frieden irgendwie sichern? Da sagt der deutsche Verteidigungsminister ja, unter welchem Mandat soll das laufen? Also wie muss man sich das überhaupt vorstellen?
Möglich wäre das ja alles, aber kein Mensch hat doch irgendeine konkrete Vorstellung. Reden wir über so ein Mandat wie an der israelisch-libanesischen Grenze mit ich weiß nicht, wie viel tausend Soldaten. Reden wir über einfach so eine Beobachtermission wie in der Westsahara mit 4 deutschen Soldaten? Also,
ja, aber müsste man nicht da so mal eine Idee entwickeln?
Und auch an welcher Linie?
An welcher Linie? Also all diese Dinge. Und wer steuert das? Also denkbar, möglich ist sehr, sehr viel, aber was Sinn macht. Und es gab ja aus Moskau auch prompt die Reaktion, es sollen keine aus der NATO sein. Genau. Und man muss ja eigentlich immer vom schlimmsten Fall her denken, da stehen dann europäische Truppen an irgendeiner Waffenstillstandslinie und werden beschossen aus Russland. Und dann schießen die zurück, ziehen die sich zurück, sagen die, es war nichts.
Das geht mir schon viel zu weit, Herr Wiebe.
Ja, entschuldige.
Es geht mir schon viel zu weit. Man muss an dieser Frage als erstes, bei dieser Frage als erstes die Frage stellen, an welcher Linie. Sie haben das gerade gesagt. Ist es die Linie, die die russischen Truppen heute oder in den nächsten 14 Tagen besetzt halten? Wenn Sie dann eine sogenannte Deconfliction Zone einrichten wollen, dann müssen so 50 Kilometer in der Größenordnung müssen abgegeben werden von irgendjemandem. Geht Putin von seiner eroberten Linie zurück oder verlangt er, dass Zelensky 50 Kilometer zurückgeht? Dann reden wir über 60.000 Quadratkilometer bei 1200 Kilometer Frontlänge.
Das heißt, ohne Belarus.
Ohne Belarus. So, das heißt auf der anderen Seite, die Ukraine gibt noch mal ein Fünftel ihres Territoriums oder ein Zehntel ihres Territoriums ab. Dann sind wir bei 30%. So, und das sind alles so Dinge, die, wo ich sage, das ist nicht ausgehandelt. Von daher ist vielleicht die Aussage des Kanzlers vom letzten Montag, das ist alles noch ein bisschen früh, durchaus zutreffend. Muss man in der Richtung zugeben.
Ja, aber auf der anderen Seite heißt es doch immer, wir sind zu spät, wir hätten viel früher uns vorbereiten müssen. Wenn man jetzt wieder abwartet, ist das die richtige Haltung?
Ja, Sie können ja in verschiedenen Ländern, die dazu bereit sind, Großbritannien an allererster Stelle, können Sie ja die Soldaten in Bereitschaft versetzen. Dann sind die schnell verlegbar, aber die werden wahrscheinlich, sage ich mal, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr noch in Bereitschaft sitzen bleiben, schlicht und einfach mal so formuliert. Weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind, auf deren Basis man eine solche Friedenstruppe organisieren kann. Und dann kommt der Punkt von Herrn Wiegold, mit welchem Mandat schicken wir die denn dahin? Und die Mandatsfrage ist ja auch in Deutschland ein sehr beliebter Diskussionspunkt. Wenn ich an Afghanistan denke, dürfen die Soldaten, deutschen Soldaten schießen oder dürfen sie nicht schießen? Und wenn der Taliban sich umdreht, wird nicht mehr geschossen und dergleichen mehr. Das sind alles so Sachen, die geklärt werden müssen. Das Klären muss, wenn es soweit ist, schnell erfolgen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Rahmenbedingungen, um sowas genau zu beantworten, fehlen zurzeit.
Und ein Punkt ja noch. Wir stellen uns ja immer vor, die Absicherung einer solchen Demarkationslinie, Waffenstillstandslinie, wie auch immer, sollte quasi unparteiischen übertragen werden. Aus russischer Sicht ist kein europäisches Land in der NATO unparteiisch. Also von daher ist der Ansatz eigentlich schon ein bisschen gaga.
Aber was dann? Wer sichert dann einen... Wer gibt eine Sicherheitsgarantie, wenn es heißt, die Ukraine darf nicht in die NATO?
Afrikanische Union.
BRICS.
Auch eine Möglichkeit.
Ja. Das war ja der Vorschlag von Wolfgang Ischinger, wo er mit dem Historiker Neil Ferguson ziemlich aneinander gerasselt ist in Davos. Der sagte, naja, das müssen indische und chinesische Friedenstruppen in Anführungszeichen sein, weil nur das etwas wäre, was ein russischer Staatschef akzeptiert. Nun, Ina Roka hat es schon angesprochen, BRICS ist ein immer stärker werdender Zusammenschluss, auch besonders in der Wirtschaftskapazität und in der Nutzung verschiedener Alternativen zum Dollar etc. etc. Das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für Wladimir Putin, auch das kann eigentlich nicht eine wirkliche Option sein, wenn man dort wirklich von Sicherungen reden möchte.
Mhm. Gibt es irgendetwas, was Ihnen Anlass zum Optimismus gibt in diesem?
Ja.
Okay.
Und zwar eine Nachricht gestern, die irgendwie untergegangen ist unter sehr viel Krisenmeldung. Die Bestätigung oder die erneute Bestätigung, Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und mein Optimismus ist so ein bisschen, Entschuldigung, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sollte dieses Land doch vielleicht in der Lage sein, das auf die Beine zu stellen, was zur Absicherung Europas, eventuell auch der Ukraine, so weit will ich gar nicht gehen, aber Europas nötig ist. Denn wenn
ja jetzt alle davon reden, dass die Wirtschaft so in der Krise ist,
ja, Entschuldigung, ist ja kein aber Wachstum trotzdem, in Folge. Noch einmal, die drittgrößte Volkswirtschaft, wenn die nicht in der Lage ist, dann kann man, glaube ich, weltweit die Arbeiten ganz einstellen.
Mhm. Herr Rams?
Aber die Position mit der positiven Volkswirtschaft haben wir ja früher auch schon gehabt. Das hat aber keine Konsequenzen gebracht.
Weil wir es nicht wollten.
Es geht um den politischen Willen dabei. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich bin einer gewesen, der vom ersten Kriegstag in der Ukraine an gesagt hat, die Ukraine kriegt das geregelt. Und ich bin einer gewesen, der in den vergangenen 3 Jahren immer wieder gesagt hat, wir müssen die Ukraine in jeder Beziehung unterstützen. Und wenn ich unsere Unterstützung Deutschland, teilweise auch Europa, teilweise auch Amerika messe, dann habe ich den kurzen Satz, zu wenig, zu spät. Das spielt eine richtige Rolle dabei. Die Ukraine hat 22 in der zweiten Jahreshälfte eine Chance gehabt, gegen die Russen wirklich massiv vorgehen zu können. Sie haben auch viel Gelände zurückerobert. Und ab 23 war dieser Schwung hin, weil wir die Ukraine nicht hinreichend unterstützt haben. Das heißt, wir haben eine Chance durchlaufen lassen, die möglicherweise heute eine ganz andere Lage verursacht hätte, als wir sie zurzeit erleben. Also ich bin im Augenblick sehr skeptisch. Und ich muss so ehrlich sein zu sagen, ich kann das, was in Amerika passiert und das, was bei Trump passiert, im Augenblick nicht richtig einschätzen, weil A, es zu viele verschiedene Dinge gibt, die zeitgleich passieren. Die sind auch noch zum Teil widersprüchlich dabei. Und wir sagen bei den Soldaten immer, der Nebel des Krieges muss sich lichten, bevor man eine entsprechende Lagebeurteilung machen kann. Und in Amerika scheint zurzeit Krieg zu sein.
Ja. Das sagen auch übrigens amerikanische Generäle, wenn man sie an der Seite der Münchner Sicherheitskonferenz einmal darauf anspricht. Sie wissen nicht genau, was jetzt faktisch die Order aus Washington wäre oder wie es zu interpretieren sei. Das sagen sie sehr, sehr ungern aus den offensichtlichen Gründen. Und dennoch ist in der Tat, es wird sehr viel, wir haben uns vorhin Kabuki-Theater gespielt in den USA, wo auch den Amerikanern selbst innenpolitisch vorgegaukelt werde. Es sitze ein König im Weißen Haus, der sich über andere noch existente im Übrigen Leitplanken hinwegsetzen könnte. Das ist nicht der Fall. Also Donald Trump wird auch relativ schnell von Realitäten zu Hause eingeholt werden. Und dennoch haben wir in Summe, und das hat ja Kiel noch mal ausgerechnet und uns auch in München noch mal erzählt, in Summe über die Zeit jeder deutsche Steuerzahler gerade mal 5 Euro für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben. Wenn es stimmt, dass Sicherheit alles ist, wie Willy Brandt es sagt, dann ist es zu wenig. Da auch mehr fließen.
Ja, dann ganz kurz zum Schluss, gibt es bei Ihnen Anlass zum Optimismus?
Naja, der Nebel. Wir wissen noch nicht, was rauskommt am Ende. Ich glaube, dass die Messe nicht gelesen ist, um es zum dritten Mal zu sagen. Trump wird irgendwann merken, dass er vielleicht doch verliert, wenn er so weitermacht wie bisher.
Hoffentlich.
Wir sind gespannt und werden sicherlich noch öfters darüber sprechen. Frau Klüver-Eschbrück, vielen Dank. Herr Wiegold, Frau Ruck und Herr Rams, herzlichen Dank. Und herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war für die Phoenix-Runde. Morgen geht es um Wirtschaft im Abschwung. Wie kommt Deutschland wieder nach vorn? Bis dann. Tschüss.